Herzlich willkommen zu unserem philosophischen Podcast zum Thema Emotionen. Heute hören wir ein Interview mit Sarah und Matt, zwei Studierende der Philosophie an der Universität Bielefeld. Die beiden nähern sich im Interview unter anderem an das Modell der Intentionalität der Emotionen an. Im philosophischen Diskurs über Emotionen und Gefühle stößt man dabei immer wieder darauf. Deswegen möchte ich das gerne kurz beispielhaft erklären. Stellen wir uns vor, wir treffen auf einen gefährlich aussehenden Hund. Wir halten kurz inne und merken, wie sich in uns die Angst breit macht. Ohne lange zu zögern, kehren wir um. Als wir später wieder zur Ruhe gekommen sind, fragen wir uns, wovor hatten wir eigentlich Angst? Die Philosophie sagt uns, es ist nicht allein der Hund. Unsere Emotion, in dem Fall die Angst, ist nicht ausschließlich auf ein partikulares, also bestimmtes, Objekt, bei uns ist es der Hund, gerichtet, sondern auch auf die Gefahr, die wir mit dem Hund verbinden, das sogenannte formale Objekt. Generell kann man also annehmen, dass die Basisemotionen, hier bei uns die Angst, nur durch unsere Zuweisungen, Überzeugungen oder Wertungen existieren kann. Das kann dabei helfen, die Emotionen rationaler zu betrachten. Wie sieht das Ganze aber beispielsweise aus der Perspektive einer Person mit einer dissoziativen Identitätsstörung aus, wobei mehrere Anteile gleichzeitig verschiedene Emotionen empfinden? Das hören wir gleich im Interview. An der Stelle möchte ich schnell noch auf sensible Inhalte hinweisen, und zwar wird, wie schon gesagt, über die dissoziative Identitätsstörung und ihre einzelnen Anteile gesprochen. Außerdem wird kurz erwähnt, dass die dissoziative Identitätsstörung resultiert ist aus einer traumatischen Gewalterfahrung. Dabei wird aber nicht weiter ins Detail gegangen. Hört trotzdem achtsam zu, achtet auf euch, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Episode unseres Podcasts Lanzen brechen. Wir wollen heute über Philosophie, Emotionen und die dissoziative Identitätsstörung sprechen. Mein Name ist Sarah und neben mir sitzt Matt. Hey Matt!
Hallo Sarah! Freut mich hier zu sein.
Aber mich freut es auch, dass du hier bist. Matt, magst du uns dann vielleicht so ein, zwei Dinge über dich erzählen und auch weshalb wir heute über die Dish sprechen werden?
Ja, gerne. Also, mein Name ist Matt, ich benutze er-ihn-Pronomen und ich habe eine dissoziative Identitätsstörung. Mhm. Also spreche ich hier aus meiner betroffenen Perspektive darüber. Ich finde das sehr, sehr spannend in Philosophie der Emotionen, auch die Perspektive von Menschen beispielsweise wie bei mir mit einer Dis reinzubringen, unterschiedliche Erfahrungen und Erlebnisse von Emotionen hineinzubringen und denke, dass man sehr, sehr viel aus Emotionstheorien und Emotionsansätze noch dazu lernen kann, wenn man Menschen befragt, die außerhalb der Norm sind.
Okay, Matt. Freut mich, dass du heute hier bist. Kannst du uns vielleicht erklären, was eine dissoziative Identitätsstörung ist?
Verallgemeinernd ist eine dissoziative Identitätsstörung eine Abspaltung der Persönlichkeit in mehrere Anteile, die durch frühkindliche Langzeittraumatisierung entsteht. Dabei werden sowohl Erinnerungen als auch Gefühle, Körperempfinden und das Verhalten in diese unterschiedlichen Anteile abgespalten. Und durch die Dissoziation herrschen Gedächtnislücken und die Anteile wissen nichts voneinander. Bei mir persönlich prägt sich das so aus, dass die Anteile unterteilt sind in Alter. Das heißt, ich habe Anteile in mir, die ich unterscheide, indem wir fragen, wie alt diese Anteile sind.
Okay, danke, dass du das mit uns teilst. Du hast gerade öfter von einer Dissoziation gesprochen. Kannst du vielleicht erklären, was eine Dissoziation ist?
Also eine Dissoziation ist erstmal überhaupt nichts Unnormales. Jeder Mensch, auch ohne eine dissoziative Identitätsstörung, dissoziiert. Es ist ein Abspalten vom Erlebten, von Erinnerungen, vom Gefühl, welches oft zur Überwindung von extremen Situationen benutzt wird. seitens des Gehirns. Also beispielsweise werden auch Dissoziationen bewusst antrainiert in einem Beruf wie bei Feuerwehrleuten, die oft mit extremen Situationen und belastenden, traumatischen Situationen konfrontiert sind. Hier hat die Dissoziation den Nutzen, dass der Beruf trotz der hohen Belastung weiterhin ausgeführt werden kann und die traumatischen Ereignisse die Personen nicht zu stark belasten, sodass sie am Ende arbeitsunfähig werden beispielsweise. Ebenfalls gibt es so etwas wie Alltagsdissoziation, die sehr wahrscheinlich sehr viele Menschen kennen. Beispielsweise, wenn man von der Arbeit nach Hause fährt und sehr überarbeitet ist, sehr müde ist, sich nicht an den genauen Weg erinnern kann, den man jetzt gefahren ist, aber ein Autopilot quasi übernommen hat und die Person sicher nach Hause gekommen ist und alles gut war, obwohl jetzt nicht bewusst Auto gefahren wurde. Also Dissoziationen sind erstmal etwas total Normales und nichts Schlimmes. Bei mir mit einer dissoziativen Identitätsstörung sind die Dissoziationen definitiv eine Form von Abspaltung zum Schutz, zum Eigenschutz. Und ich dissoziiere in meine Anteile. Das bedeutet, ich dissoziiere beispielsweise in einen Kleinkindanteil von mir, das 5 Jahre alt ist und habe nur diese Erinnerungen von dem Kleinkindanteil mit 5. Ich verhalte und empfinde und agiere genauso, wie ich damals als 5-jähriges Kind mich verhalten habe. Und die Gedächtnisse von den anderen Anteilen fehlen mir in diesem Anteil. Bei mir ist also eine klare Trennung von Anteil zu Anteil durch die Dissoziation.
Du hast ja gerade davon berichtet, dass du verschiedene Anteile besitzt. Wir wollen ja heute über das Thema Emotionen sprechen. Wie nehmen diese Anteile denn Emotionen wahr? Beziehungsweise, wie unterscheidet sich das denn vielleicht auch davon, wie Menschen ohne eine Dis-Emotionen erleben?
Meine Gefühlswahrnehmung ist in der Hinsicht anders, dass ich in mir drin nicht ein Ich habe, das empfindet. Ich habe mehrere Anteile, die gleichzeitig empfinden. Manchmal spüre ich sie intensiver, manchmal weniger intensiv, aber es ist auf jeden Fall eine multiple Wahrnehmung von Emotionen, die auch widersprüchlich zueinander sein können. Und meine Emotionswahrnehmung ist sehr intensiv. Ich achte immer sehr darauf, bei mir selbst, wer gerade mitfühlt, warum gerade bestimmte Emotionen hochkommen, ob die etwas mit der aktuellen Situation zu tun haben oder von früher hochkommen, durch etwas ausgelöst wurden und auch durch unterschiedliche Bedürfnisse hervorkommen, meine Anteile. Und ich stelle mir das dann immer so vor, dass in meinem Kopf ein Orchester an Anteilen ist, die alle unterschiedliche Geräusche machen, unterschiedliches Empfinden und wir versuchen auf eine Einigung zu kommen oder auf eine Art und Weise, wie wir uns zufriedenstellen können, wie wir beruhigt sein können. Also Emotionen sind bei mir sehr intensiv und äußern sich dadurch auch in sehr vielen Schwankungen. Und daher habe ich auch Schwierigkeiten oft mit Emotionsregulation. Ich versuche dann immer sehr achtsam zu sein und versuche nicht nur meinem Erwachsenen-Ich, sondern auch meinen Anteilen gerecht zu werden mit deren emotionalen Empfinden.
Du arbeitest also vor allen Dingen hier die Komplexität von Emotionen heraus. Wenn wir uns an das eingehend erklärte Prinzip der Intentionalität von Emotionen erinnern, wird das ja nochmal besonders interessant. Wir erinnern uns, es gibt das partikulare Objekt, der Hund, welches durch einen Beobachter bewertet wird, entweder aufgrund von vorangegangenen Erfahrungen, als zum Beispiel gefährlich, nachdem diese Bewertung stattfand, entsteht das formale Objekt, und zwar der gefährliche Hund. Und dieses formale Objekt löst dann im Beobachter eine Emotion aus, die Angst. Wenn wir uns jetzt nochmal auf das ganze Prinzip, das Gefühl Wirrwarrs konzentrieren, wie würdest du denn sagen, wie ist das mit deinen Anteilen? Gibt es, kann man sich das so vorstellen, als ob es einen Anteil gäbe und nur dieser das Objekt bewertet?
Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, bei mir ist das so, dass ein Objekt von mehreren Anteilen und vom Erwachsenenanteil gleichzeitig bewertet wird. Also, dass auch hier wieder in demselben Zeitraum unterschiedliche Gedanken zu diesem Objekt und Gefühle und Emotionen entstehen und keine Einzelperspektive herrscht.
Findest du denn, dass man das Prinzip der Intentionalität von Emotionen dadurch kritisieren kann? Würdest du es dadurch kritisieren, durch das Erleben?
Ich würde es erweitern, vor allem aus dem Grund, dass ich durch eine dissoziative Identitätsstörung natürlich eine Singularität als Identität nicht nachempfinden kann, aber auch davon überzeugt bin, dass Anteile in anderen Menschen ebenfalls existieren, dass Menschen ohne eine dissoziative Identitätsstörung ebenfalls ein Kleinkindanteil und ein Teenageranteil beispielsweise in sich tragen, diese nicht durch Dissoziation abgespalten sind voneinander, aber sehr wohl auch im Empfinden mitreagieren und in den Emotionen und in der Bewertung mit reinspielen. Und deswegen würde ich vorschlagen, eine Erweiterung vorzunehmen.
Ich finde, das ist eine sehr schöne Konklusion und kann dem auch hundertprozentig zustimmen. Gerade auch der Aspekt, dass auch Menschen ohne eine Diss Anteile in sich haben. Was da ja deutlich hervorkommt, ist dieses Gefühlswirrwarr, was ja auch Menschen ohne eine Diss in abgeschwächter Form vielleicht kennen. Das finde ich sehr interessant, dass wir unsere eigenen Emotionen reflektieren können anhand deiner Wahrnehmung, die du uns schilderst, von deiner Diss, da du die Emotion eben auf eine viel intensivere Art und Weise wahrnimmst mit ganz anderen Folgen. Und ja, das einfach aufzeigt, wie komplex unsere Emotionen tatsächlich sind. Und ich denke, dass wir diese Komplexität jetzt auch nochmal mit dem eingehend beschriebenen Prinzip der Intentionalität von Emotionen untersuchen können. Und zwar war es ja so, dass wir den Beobachter haben und der Beobachter trifft auf ein partikulares Objekt. Das war der Hund. Nachdem der Hund eine Wertung erhält, und zwar als gefährlich, entsteht sozusagen ein formales Objekt vom gefährlichen Hund, welches in der Beobachterin dann die Emotion Angst auslöst. Und ich denke jetzt so, mit den vielen Anteilen und der Komplexität fehlt da was, oder?
Das finde ich sehr spannend. Ich denke auf jeden Fall, dass eine dissoziative Identitätsstörung in mancherlei Hinsicht auch zeigen kann, wie viel komplexer die Emotionswelt ist in Menschen, als sie vielleicht anfangs gedacht wurde. Vor allem, da ich davon überzeugt bin, weil ich bei mir selbst immer darauf achte, welche Anteile gerade wie präsent sind, dass auch Menschen ohne eine dissoziative Identitätsstörung sehr wohl die Präsenz von einem Kleinkindanteil oder einem Teenageranteil manchmal aufzeigen, selbstverständlich nicht in einer so drastischen, abgespaltenen Art und Weise wie bei mir mit beispielsweise Gedächtnislücken, sondern vielmehr, dass eine bestimmte Situation eine Emotion bei einem Kleinkind auslösen kann und diese dann hervorkommt und wir sie als ein kindliches oder unreifes Verhalten einordnen und eben genau diese Sichtweise davon, dass es eben nicht nur einen einzelnen Beobachter gibt, der den Hund sieht, sondern dass das Objekt von uns als Individuum durch Anteile auch mit bewertet wird und auch unterschiedlich bewertet wird und hier nochmal einfach ergänzend unterschiedliche Emotionen auch aus einer einzigen Objektwahrnehmung entstehen können, finde ich sehr, sehr spannend und denke, dass das auch in der Philosophie der Emotionen sehr hilfreich sein könnte. Das wäre auf jeden Fall meine These, dass ich den Eindruck gewinne, dass Menschen eben nicht nur in einer singularen Erwachsenenidentität existieren, sondern dass vor allem auf der Emotionsebene sehr viel mehr mitspielt und auch nicht notwendig ist, dass eine komplexe Traumatisierung vorhanden ist, um mehrere Formen von Anteilen in sich emotional zu spüren. Und wie siehst du das denn, Sarah? Was hältst du zu dieser These? Empfindest du auch manchmal bei dir einen Kleinkindanteil, das gerade stärker mitempfindet? Kennst du Situationen, wo du Emotionen nicht nur aus einer erwachsenen Perspektive empfindest?
Ja, also diese Situation kenne ich auf jeden Fall. Gibt es vielleicht noch ein paar Worte, die du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
Also mir ist es vor allem besonders wichtig, hier aufzuklären und zu entstigmatisieren über dissoziative Identitätsstörungen. Ich studiere unter anderem genau deswegen und das ist mein großes Ziel, meine Sichtweise und die anderer Menschen mit einer dissoziativen Identitätsstörung in fachwissenschaftliche Bereiche mehr einzubringen.
Okay, Matt, ich danke dir, dass du so offen warst und auch für dieses Gespräch. Ich fand das wirklich sehr schön. Hast du jetzt eigentlich noch Worte, die du an andere richten möchtest?
Oder? Ja, ich fand es auch ein sehr schönes Gespräch und ich danke dir für deine sensible Art und Weise, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Ich möchte gerne darauf hinweisen, dass ich jetzt hier als betroffene Person nur aus meiner eigenen Perspektive reden kann, wie ich Anteile empfinde und mein Leben emotional empfinde mit einer dissoziativen Identitätsstörung. Ich fände es schön, gerade in der fachwissenschaftlichen Welt und in Philosophie auch Ansichten und Inputs von Menschen mit dissoziativer Identitätsstörung oder anderen psychischen Erkrankungen einzubringen und diese nicht als etwas Benachteiligendes, sondern als etwas Bereicherndes zu sehen.
Danke, Matt. Schön, dass du da warst.
Danke dir.
Das war's mit der Folge und wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielleicht regt es euch ja zum Nachdenken an. Habt ihr vielleicht auch manchmal das Gefühl, dass eure inneren Anteile sich in verschiedenen Situationen eher melden als andere? Ist es vielleicht doch das schüchterne Kind, was da gerade Angst hat? Oder ist es doch der trotzige Teenager, der da gerade wütend wird? Denkt mal drüber nach.